Die Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider. Die Themen des Tages heiß diskutiert.
Ja, herzlich willkommen beim Insider und heute mal herzlich willkommen Peter Westenthaler. Ich habe ein bisschen eine Sorge gehabt, ob Sie es ins Studio schaffen, denn Ihr letztes Posting hat mir Sorgen bereitet.
Ja, ich habe am Sonntag mich einer Knieoperation unterzogen, einer Meniskusoperation, bin am Weg der Besserung und habe jetzt entschieden, nachdem es eh schon ganz gut geht, den Weg ins Studio zu finden heute für diese kurzen Live-Sendung und dann auch für Job Westenthaler. Kann er den Josef nicht allein lassen, das geht nicht.
Also das heißt, der Josef muss sich heute vor keinen Elfmetern ihrerseits fürchten oder so, weil mit dem Fuß
Nein,
geht nicht viel.
Das nicht, aber es war heute schon bemerkenswert, in der Früh, wenn man so beim Frühstück dann das Spiel zuschaut und immer wenn ein Österreicher aus Tor ist, spürst du ja als ehemaliger Fußballer, der ich ja war, spürst mitten und dann geht es immer, oh, das Knie. Also es war ein bisschen auch ein Mitleiden, nicht nur aufgrund des Stresses im Match, sondern auch aufgrund des Knies.
Da reden wir vielleicht wirklich ein bisschen über das Match. Im Anfang hieß es ja, Österreich ist der klare Favorit in dieser Partie. Nach wenigen Minuten war klar, dass das nicht so leicht werden wird, wie es anfangs ausgesehen hat. Die österreichische Mannschaft relativ nervös, auch ein bisschen unstetig, ungenaue Pässe. Wie haben Sie es denn wahrgenommen, das Spiel zu beginnen?
No, es war ein Arbeitssieg, ein Sieg des Willens, der Mentalität, wenn man so will. Und das ist doch was Schönes. Darüber können wir uns heute freuen. Das Land ist in Euphorie durch diesen Sieg. Wenn man ein bisschen auch aus dem Blickwinkel des Fußballs, wie gesagt, ich habe ja selber gespielt und war auch Bundesliga-Vorstand, sich das anschaut, dann war es natürlich kein gutes Spiel, das muss man ehrlicherweise sagen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, früher hätte Österreich so ein Spiel nicht gewonnen. Mhm. Und das ist der große Unterschied. Die Mannschaft heute mit diesen Spielern, mit dieser Mentalität, gewinnt auch schlechte Spiele. Wir haben nicht gut gespielt, wir haben einiges liegen lassen, wir haben ein Wellental durchschritten. Wir haben ganz starke Phasen gehabt, nach dem 1:0. Nach der 21. Minute waren wir fest am Ball, waren technisch perfekt, hat jeder Pass gepasst. Und dann kam was? Die Wassertrinkpause, die ich übrigens für einen absoluten Schwachsinn finde. Und die hat uns schon wieder den Saft dann genommen und plötzlich sind wir wieder schlechter geworden. Also es war ein Auf und Ab. Aber noch einmal, wir haben das Spiel gewonnen, die 3 Punkte sind da, es darf gefeiert werden. Und ich hoffe, der Teamchef zieht die richtigen Schlüsse aus diesem Spiel, denn was wir jetzt zum zweiten Mal erleben, nach dem Tunesien-Spiel schon, das ich mir im Stadion auch angeschaut habe, ist, dass offensichtlich der zweite Anzug schon besser sitzt als der erste Anzug. Also da muss man wirklich schauen, mit welchen Spielern man gegen Argentinien beginnt, ob man da nicht auf die jungen Quirligen setzt und auch in der Verteidigung ein bisschen Stabilität holt, weil die Verteidigung mit Verlaub, das war heute alles andere stabil. Das hätte schlimmer ausgehen können. Aber freuen wir uns, sind wir froh, dass das passiert ist, was passiert ist. 3:1 und ein Sieg gegen die, und jetzt relativiere ich wieder, Nummer 63 der Welt. Also ein übermächtiger Gegner war das nicht. Der kommt dann am Montag.
Jetzt, wenn Sie von der Verteidigung sprechen, da bietet es mich jetzt mir an, diesen Pass aufzunehmen und zu fragen, reden Sie da konkret vom Kapitän, von David Alaba, der ja dann noch in der zweiten Halbzeit ausgetauscht worden ist?
Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von David Alaba, von seiner ganzen Geschichte. Und man muss aus dem Brust und der Überzeugung sagen, David Alaba ist gemessen an den Titeln und den Erfolgen der erfolgreichste Fußballer, den Österreich je hatte. Deswegen mein Respekt. Aber man hat auch gesehen, dass er nicht am Höhepunkt seiner Fitness und am Höhepunkt seiner Stärke ist. Er kann es besser. Und dass wahrscheinlich, wenn das so sein sollte, ist ja nur eine Vermutung, ich bin ja nicht dort, der Teamchef weiß das genauer, dann wird jemand wie der Tanso, der ja ein Monument eines Mannes ist, eines Körpers ist, wahrscheinlich die Stabilität besser bringen als David Alaba. Und man hat dann auch gesehen, nach dem Wechsel ist die Verteidigung stabiler geworden. Für mich ist Kevin Tanso eigentlich immer gesetzt. Es ist für mich derzeit der stärkste Verteidiger, den wir haben.
Da gab es ja ohnehin gleich den Dreierwechsel mit Alaba gemeinsam hinaus. Ist noch aus der Verteidigung gegangen, aber auch aus dem Sturm. Da ist dann auch Kalajdzic in der zweiten Halbzeit ausgetauscht worden. Vielleicht bleiben wir kurz bei ihm, weil das war ja die zentrale Frage, wer ersetzt Baumgartner? Rangnick hat erst auf Kalajdzic gesetzt, in der zweiten Hälfte auf Arnautovic. War das eine richtige Entscheidung, diese Position zu teilen?
Im Nachhinein ist man immer gescheiter, ganz ehrlich. Kalajdzic hat eine hervorragende Saison gespielt, ist Meister geworden mit dem LASK, ist ein hervorragender Stürmer, groß gewachsen, einer der Größten. Aber das ist heute nicht aufgegangen heute. Er war heute nicht gut, er hat heute nicht das gezeigt, was er kann. Und interessanterweise sind wir auch vorne dann mit der Einwechslung von Arnautovic gefährlicher geworden. Das heißt, hier ist es wieder genau umgekehrt. Die Erfahrung Erfahrung, die Routine, auch der Körper, den Arnautović einbringt, hat uns dann mehr gebracht und letztlich auf die Siegerstraße geführt. Arnautović hat einen großen Anteil an diesem Sieg und das Experiment mit Kalajdzic ist nicht so aufgegangen, aber das weißt du vorher nicht. Wenn der in der ersten Hälfte ein Kopfball erzielt und das 1-0 macht, ist es wieder ganz anders. Aber mein Spieler des Spiels war heute der Schmidt mit seinem Traumtor. Das geht in die Geschichte ein. Das musst du mal bei einer WM zusammenbringen, diesen mutig, dieses Herz zu fassen und aus dieser Entfernung den Ball fast ins Kreuzzeug zu nageln. Das war für mich der höchste Highlight heute.
Ich glaube, die Entfernung waren 18 Meter, unfassbar, dazu noch dazu in der 20. Minute, also ziemlich schnell, eigentlich ein guter Motivator. Im Anschluss hat man auch gesehen, ist die Strategie bei Jordanien ein bisschen verändert worden vom Spiel her. Dennoch gab es dann auch in der zweiten Hälfte, ich glaube 50. Minute, den Ausgleichstreffer durch Olvan. Ali Olvan hat ihn geschossen und hier immer wieder zu hören Kritik an Filip Lindhardt, der einfach zu weit hinten war, hier keinen Zweikampf geliefert hat. Ist das einfach im Spiel normal, dass das mal passiert oder Filip Lindhardt nicht auf voller Höhe?
Alles kann passieren, aber das war schon ein hausgemachter Treffer. Alle vier Verteidiger, die da gestanden sind, haben ihm einfach zugeschaut, wie der seelenruhig in den 16er reingeht, sich dann die Ecke aussucht. Okay, der Schlenzer war auch technisch brillant, von der Stange ins Tor, aber da hat man einfach viel zugeschaut. Also in dieser Phase waren wir am schwächsten, warum auch immer. Das muss der Teamchef und das Team analysieren, warum wir so ein Wellental haben. Manchmal sehr, sehr stark, wie nach dem 1-0 und dann wieder so Rücksetzer, die uns dann gegen einen stärkeren Gegner in den Rücken fallen können. Da kriegst du nicht ein Tor, sondern gleich 2-3. Also da musst du aufpassen, aber ansonsten noch einmal, die haben halt das Herz in die Hand genommen. Wir haben auch die beiden Jungen dann sehr gut gefallen, die haben Schwung reingemacht. Djuko Ekma ist für mich sowieso einer der besten Spieler für die Zukunft, eine Zukunftshoffnung. Wanner genauso. Also die haben schon ordentlich Musik gemacht, als die reingekommen sind und am Ende waren wir in der zweiten Hälfte nach den Wechseln stärker als am Beginn.
Jetzt sind Sie immer jemand, der groß auf Gerechtigkeit pocht und auch dafür eintritt. Wie gerecht war denn der Schiedsrichter? Weil uns Österreichern hat es natürlich wehgetan, dieses Handspiel von Posch, was dann auch im Videobeweis klar ein Handspiel war. Kann man da irgendwas dran aussetzen oder sagen Sie, ja, ist halt so?
Dazu gibt es den Videobeweis, der ja sehr polarisiert. Manche sind total dafür, manche dagegen. In dem Fall hat er für Gerechtigkeit gesorgt. Natürlich war das ein Handspiel und natürlich muss das geahndet werden. Aber hätte es keinen Videobeweis gegeben, wäre das ein Tor gewesen, weil der Schiedsrichter hat es nicht gepfiffen. Hochinteressant. Gleiches dann aber wiederum, und so gleicht sich das dann wieder aus, bei unserem Elfer, den der Schiedsrichter auch nicht gepfiffen hätte, der ja auch via Videobeweis eigentlich erst bestätigt worden ist. Also so gesehen 1-1, einmal für, einmal gegen der VAR. Wir können halt zufrieden sein, vor allem mit dem Ergebnis und mit der mentalen Leistung. Spielerisch, technisch werden wir mit dieser Anlage am Montag gröbere Schwierigkeiten bekommen und ich bin kein Anhänger und kein Fan von so manchen, den ich da jetzt höre, der sagt, das Spiel am Montag wird leichter. Warum eigentlich? Da spielen wir gegen einen Weltmeister, gegen einen Amtierenden, gegen einen Messi in Überform. Alle anderen, die da noch mit ihm mitspielen, sind genauso in Überform. Also das wird sicher nicht leichter, das wird deutlich schwerer, dieses Spiel. Und da ist eine Leistungssteigerung notwendig, eine ganz, ganz große.
Herr Wessenthaler, Sie haben jetzt gesagt, technisch wird es schwerer. Das ist jetzt quasi ein aufgelegter Elfmeter für meine nächste Frage. Technisch war es auch ziemlich schwer für den ORF.
Also das muss man wirklich sagen, das ist eine Mega-Blamage, die uns da heimgesucht hat. Also dass der ORF es nicht zustande bringt, den Livestream online zu halten, nur, ich habe das jetzt beim Herfahren gehört, nur weil 250.000 Menschen gleichzeitig zugegriffen haben. Erstens weiß man das. Zweitens finde ich persönlich sind 250.000 gar nicht so viel. Ich hätte mir gedacht, dass da über 1 Million zugreifen werden. Aber darauf muss ein ORF technisch vorbereitet sein. Ich verstehe jetzt auch die Ausreden nicht. Auch das Schieben der Schuld auf die Austria Presseagentur, von der übrigens der neue Generaldirektor gerade kommt, von der APA. Also man schiebt, der ORF schiebt jetzt den neuen Generaldirektor eigentlich die Schuld in die Schuhe. Man kann sich anschauen.
Hier ist das Statement zum ORF on. Mit Beginn der zweiten Hälfte kam es bei der APO zu einem Ausfall der Infrastruktur. An der Behebung wurde mit Hochdruck gearbeitet. Die enorme Menge der Anfragen machte eine Ad-Hoc-Behebung entsprechend schwerer. Betroffen waren ORF on und der Zugang zu den Livestreams. ZuseherInnen, die sich im Stream befanden, konnten weiterschauen. Wir bedauern den Vorfall und möchten uns dafür entschuldigen.
Also unglaublich. Erstens einmal ein Abputzen an der APO. Der ORF sollte da Verantwortung übernehmen. Der muss ja das vorher testen. Der muss wissen. Und selbst wenn da ein paar paar Millionen zugreifen muss, das Werkel laufen. Der ORF ist heute schon im ersten Spiel Weltmeister, nämlich Pannenweltmeister. Das siehst du auf keinem ARD-ZDF, bei keinem Servus-TV, dass ein Stream bei einer Weltmeisterschaft, wir sind jetzt 28 Jahre nicht dabei gewesen, wir haben 36 Jahre kein Spiel mehr gewonnen. So, und genau zu diesem Zeitpunkt versagt der ORF bei einem Medium, das ja für die jungen Menschen vordringlich dient. Jetzt stellen wir uns vor, da sind ja Schülerinnen und Schüler in die Schule gerade gefahren. Da sind Leute zur Arbeit gefahren, in die Arbeit gegangen, Lehrlinge, die vielleicht in den öffentlichen Verkehrsmittel schauen wollten, weg, Mattscheibe. Also so eine Peinlichkeit, das ist wirklich, der ORF kann derzeit gar nichts. Und das ist die größte Blamage überhaupt, dass der Livestream nicht funktioniert hat, das heute, weil für den Skandal, weil man hätte heute sehr viele Junge neu gewinnen können, die sagen, schauen wir das am Livestream an, die Jungen schauen ja nur mehr Stream, und das ist voll in die Hose gegangen. Ähnlich ist nur was Zweites in die Hose gegangen, das war der Auftritt des Sportministers vor Ort, der mit vier Mitarbeitern auf Steuerzahlerkosten nach San Francisco fliegt und sich dort in verschiedenen Jubelposen filmen und fotografieren lässt und das dann online stellt. Und das ist der Beitrag des österreichischen Sportministers zur Fußball-WM. Er hust sich dann noch ordentlich an wegen seiner Raucherlunge. Das schau jetzt da. Also das ist ja peinlich bis zum Quadrat. Das verstehe ich nicht, dass man sowas macht. Und die Menschen können sich jetzt wieder mal einen Teil denken. Fettnäpfchen, vollgelandet, es hat rausgespritzt, Babler wieder drinnen.
Wir schauen uns jetzt aber noch einmal kurz das Posting von FPÖ-Chef Herbert Kickl an, der ebenfalls äußerst erbost darüber ist, wie diese technische Leistung des ORF vonstatten gegangen ist. Herbert Kickl schreibt auf sozialen Netzwerken: Peinlicher geht es nicht mehr. Während unsere Nationalmannschaft auf dem Rasen Weltklasseformat beweist, liefert der zwangsfinanzierte ORF eine Leistung auf Unterliganiveau ab. Alle Österreicher werden zur Kasse gebeten, ob sie wollen oder nicht. Wenn dann aber die Nation vor den Bildschirmen, ob daheim oder am Handy vereint, zu sehen will, dann bricht bei den Dilettanten am Königlberg die gesamte Technik zusammen. Das ist an Zynismus nicht zu überbieten und eine absolute Frechheit gegenüber den Gebührenzahlern.
Ja, da hat er das, kann ich unterschreiben mit meiner Unterschrift. Das hätte ja ich nicht besser sagen können. Genauso ist es. Wir zahlen ja für den Plätzchen an. Der Zwangsgebührenzahler zahlt, obwohl er gar nicht will, die meisten wollen er gar nicht zahlen, und dann liefert ihm der ORF keine Qualität. Und da hat der Herbert Kickl völlig recht. Wir erleben Fußball auf Weltmeisterschaftsniveau und haben einen ORF, der irgendwo in der Kreisklasse, in der Regionalliga spielt, mit seiner Technik. Also wenn das keine Konsequenzen nach sich zieht und wenn diese Peinlichkeit, diese Blamage jetzt einfach der Appa in die Schuhe geschoben wird, dem Herrn Pick übrigens, das sagt das nochmal dazu, der Herr Pick, der kommt von der Appa, der hat diese ganze Technik ja bis vor wenigen Tagen mitzuverantworten gehabt. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was der da dazu sagt. Ich sage, da muss es Konsequenzen geben, und wenn es der ORF nicht selber schafft, dann soll er das bis zum Montag aussourcen. Und soll es einfach einer Firma geben, die das kann. Weil ich bezweifle, dass das am Montag dann funktioniert. Wenn jetzt schon bei einem Nachtspiel oder Morgenspiel um 6 Uhr früh bei 250.000 Zugriffen das Streaming zusammenbricht, was passiert denn dann eigentlich? Gut, am Montag übertragt er nicht, Gott sei Dank, da ist ja ein anderer Sender. Aber was passiert dann bei den anderen Spielen, wenn wir weiterkommen? Also da ist ja Gefahr im Verzug, und ich bin entsetzt, und es ist blamabel für einen Öffentlich-Rechtlichen, dass sowas passiert.
Welche Konsequenzen würden Sie da fordern?
Na, wie gesagt, jetzt ist einmal angesagt, zu reparieren. Ich meine, ich bin mir gar nicht sicher, dass der ORF das schafft überhaupt, dass er das repariert. Weil wenn er nicht einmal schafft, dass das Streaming funktioniert, dann gehört das ja repariert. Das heißt, es müssen jetzt Techniker hin, weg mit den jetzigen, die Hände weg, neue. Und dann gehört das ordentlich aufgesetzt. Und die Verantwortung tragen, können natürlich, die müssen auch die Verantwortung dann wirklich tragen. Also es ist ja, wenn es nicht so traurig wäre, müsste man ja lachen. Nach der ganzen Skandalserie, die der ORF da liefert, mit der gebackelten Woche, mit den Skandalen der letzten Wochen, jetzt auch noch die Blamage, dass das Streaming zusammenbricht und alle Österreicher, die mobil unterwegs waren, nicht schauen konnten. Also schlechter geht es nicht mehr. Ein bisschen zusperren in Königlberg.
An einem Tag, der so schön begonnen hat wie der heutige, möchte ich das Interview nicht mit solchen Nachrichten enden lassen. Deswegen würde ich Sie jetzt gern noch mal fragen, wenn Sie Teamchef wären, wie würden Sie denn das nächste Team zusammensetzen für das Spiel gegen Argentinien? Wer wäre von Anfang an fix mit dabei? Wer wäre auf welcher Position?
Das ist eine wunderschöne Frage, weil wir ja sowieso 9 Millionen Teamchefs im Land haben und jeder stellt auch mit auf. Also es muss, meiner Meinung nach, muss es Veränderungen geben, aus meiner Sicht. Auch muss man mutig sein. Wir haben jetzt zweimal gesehen, dass der Einser-Anzug nicht so in die Gänge gekommen ist. Das heißt, ich muss auf den Zweier zurückgreifen, der vielleicht sogar schon besser ist als auf die Jungen. Das heißt, die Verteidigung stabilisieren auf jeden Fall mit Danso. Man wird jetzt sehen, was mit dem Bosch passiert ist. Ich höre jetzt, der, vielleicht hat der einen Kieferbruch, da muss er heimfahren. Also brauchen wir noch einen neuen da hinten drinnen, also furchtbar, die nächste Verletzung. Und ich würde mir dann auch trauen, Wanner und Schuko Wegmer zu bringen, und zwar von Haus aus. Also das, wir müssen die Argentinier mit Schnelligkeit, Körperlichkeit, aber auch mit Technik beschäftigen. Nicht nur zuschauen, wie die auf uns zukommen und dann der Messi irgendwo seine Tore schießt, sondern aus einer stabilen Abwehr und aus einem kreativen Mittelfeld versuchen, das ein oder andere hinzubekommen. Es wird schwer genug. Es erwartet sich keiner einen Sieg gegen Argentinien. Auch ich nicht, wenn man realistisch ist. Außer man ist euphorisch, dann sagen wir Weltmeister, wie das schöne Video gezeigt hat, 30 Jahre danach. Aber man muss realistisch bleiben. Das ist jetzt nicht das Spiel, das du gewinnen musst, sondern gewinnen kannst oder einen Punkt holen kannst. Und daher ist jetzt Mut gefragt und Kreativität und nicht so sehr das eh schon Eingefahrene. Ich würde durchaus auch den Marco beginnen lassen, Marko Arnautović, der hat gezeigt, der brennt, der ist immer gefährlich. Und die Jungen im Mittelfeld, Junge voran, und dann wird das was werden.
Ich sehe schon, Peter Wessenthaler setzt auf volle Power und vollen Angriff. Wie soll es anders sein? Herzlichen Dank, dass Sie heute Zeit gefunden haben, Fußball für uns zu analysieren. Wir geben kurz ab in eine kleine Werbepause, dann geht es auch schon wieder weiter. Bis gleich.